Wir haben heute ein wunderbares Thema. Wir haben heute die Redegaben. Wir werden heute einfach in unserer Predigtserie weitergehen. Es geht um die Redegaben, die wir im 1. Korintherbrief Kapitel 2 auch unter den Gnadengaben, Charismen finden, die der Heilige Geist uns schenkt. Ja. Es geht zum einen um die prophetische Rede, dann geht es um die Zungenrede und es geht um die Auslegung der Zungenrede. Ja. Es reimt sich ein, man kann diese drei Gaben gut miteinander verknüpfen, weil das prophetische Reden, das hier auch erwähnt wird, ja, oder die Zungenrede auch mit der Auslegung, ist in irgendeiner Form oder kann auch als prophetische Rede unterwegs sein, wirken, ja, weil Gott in einer fremden Sprache zu uns, ja, reden kann mit Auslegung dieser Sprache. Aber lass uns doch gemeinsam erstmal diese Verse lesen. Das ist in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 10. Und da heißt es: Einem anderen ist die Kraft, Wunder zu tun, gegeben, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede. Und ich liebe die Details, das wisst ihr, ja, ich verliere mich gerne in den Details, in den einzelnen Begriffen, achtet auf die Worte, ja, mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen, ja. Und die anderen Gaben haben wir in den letzten Wochen uns angeschaut, heute geht es um das prophetische Reden, um die Zungenrede und auch um die Auslegung der Zungenrede. Prophetisches Reden, griechisch Prophetia. Ja, vielleicht noch mal der Hinweis, wenn ihr nicht mitkommt, ja, ich bin ja oder neige dazu, schnell zu sprechen. Ich habe hinten einfach ein Konzept vorbereitet, das könnt ihr gerne mitnehmen und in aller Ruhe, in eurem Tempo, nicht in meinem Tempo, in eurem Tempo ganz gut durchzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meine Predigt erinnern könnt, ja, wo ich über die Parallelen zu den Schafen gesprochen habe. Schafe sind Wiederkäufer. Und wir sind ja die Herde Gottes, Schäfchen Gottes. Und wisst ihr, eine Eigenschaft der Schäfchen ist, dass sie morgens, ja, wenn es noch einigermaßen frisch ist, ja, wo man gut noch Gras zupfen kann, dass sie ihren Magen vollhauen mit diesem frischen, saftigen Gras. Und wenn dann die Sonne kommt, die Hitze kommt, ja, und man sich eigentlich irgendwo versteckt, dann liegen sie, holen das Gras hervor und zerkauen das. Sie sind Wiederkäuer. Schafe sind wie die Kühe, ja, Wiederkäuer. Und wir sind Schäfchen Gottes, wir sollten ähnlich vorgehen, ja, wenn wir morgens im Gottesdienst oder irgendwo einen Input kriegen, ja, und vielleicht nicht alles gleich verstehen und der Pastor sich überschlägt im Tempo, ja, und auf alle Signale, die man ihm hinten gibt, langsamer nicht reagiert, dann bitte kaut es wieder. Ja, holt das hervor, was ihr Sonntag gehört habt, nehmt euch das Konzept mit und kaut es durch in der Woche. Amen. Prophetisches Reden, Prophetia, griechisch. Es kommt ja vom Griechischen und bedeutet, ja, für einen anderen reden. Im Alten Testament wurde oder wird der Begriff für den Propheten Nabi gebraucht, der hebräische Begriff Nabi. Und der bedeutet ein Bote, als Bote eine Botschaft weitergeben. Wenn hier von der Gabe der prophetischen Rede gesprochen wird, dann wird darunter verstanden, dass wir im Namen Gottes, ja, eine Botschaft an die Gemeinde oder einzelne Menschen bringen. Und ich möchte gleich von Anfang an festlegen und aufzeigen, ja, in der Bibel gibt es unterschiedliche Arten bzw. Ebenen der Prophetie, ja. Die finden wir in der Bibel vor. Warum ist es wichtig, das zu unterscheiden? Viele lesen und stolpern über Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 12 und stolpern über 1. Korinther Kapitel 14, wo es dann um die prophetische Gabe geht und sie sagen, es ist mit der neutestamentlichen Gemeinde abgeschlossen, dass Gott durch Menschen zu Menschen redet oder zu der Gemeinde. Er hat das Bibelwort abgeschlossen, ja, die Propheten haben gelebt, sind gestorben. Nach der neutestamentlichen Gemeinde gibt es kein prophetisches Reden mehr, wenn dann nur das prophetische Wort, was man durch die Predigt weitergibt. Aber man verwechselt was. Man verwechselt die unterschiedlichen Ebenen der Prophetie, die wir in der Bibel vorfinden. Ja? Ich möchte einfach diese Ebenen in drei Kategorien aufzeigen. Ja? In drei Kategorien aufzeigen. Das erste ist, dass wir in der Bibel tatsächlich die Schriftpropheten vorfinden. Wer sind oder was sind die Schriftpropheten? Das sind die Propheten, hauptsächlich im Alten Testament, die ganze Bücher, prophetische Bücher geschrieben haben. Darunter zählt Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Maleachia, Amos, also die großen, die kleinen Propheten. Und im Neuen Testament haben wir nur ein prophetisches Buch, kennt ihr das? Das Buch der Offenbarung von Johannes. Ja? Das sind die Schriftpropheten, das heißt die Propheten, die ganze Bücher oder deren Botschaft, ja, niedergeschrieben worden ist und ganze Bücher, ja, so gesehen, ihnen oder durch sie gewidmet, ja, der Gemeinde, dem Volk Gottes gewidmet sind, ja. Darüber hinaus gibt es natürlich auch das Prophetenamt. In der Bibel werden viele, viele Propheten mit Namen genannt, ja, aber über die oder die keine Bücher verfasst haben. Ja? Das ist zum Beispiel Samuel. Ja, wenn man im Alten Testament liest, gut, im Deutschen ist es so, dass dort tatsächlich vom ersten und zweiten Buch Samuel gesprochen wird, ja? Aber in anderen oder im Hebräischen ist das nicht so. Ja? Genauso wie Mose. Ja? Im Hebräischen gibt es nicht die fünf Bücher Mose, sondern Exodus. Ja? Dort werden die Anfangsworte von den Büchern genommen und so heißen die Bücher. Man weiß bis heute sogar nicht mal ganz, ob Mose sie geschrieben hat. Ja? Und es gibt eine Reihe von Propheten, wie im Alten Testament, so auch im Neuen Testament, ja, die kleine Botschaften zu einzelnen Menschen gebracht haben. Wisst ihr, es gibt sogar Propheten in der Bibel. Ich habe das so gehört, die Tage mal erste Könige und habe dort die Geschichten von den Königen gehört. Und da wurden teilweise Propheten genannt, die nicht mal mit Namen genannt sind, sondern es heißt dort, ein Mann Gottes kam und hat eine Botschaft weitergegeben. Ein Prophet kam, nicht mal der Name dieses Propheten wird erwähnt. Auch da möchte ich euch einfach darauf hinweisen, ich habe einen Auszug aus einem Buch euch mitgebracht, mit all den Propheten, die im Alten Testament bzw. in der Bibel als Schriftpropheten genannt werden, dann doppelt so viele, die mit Namen genannt werden, aber keine Bücher hinterlassen haben, aber die prophezeit haben. Und dann gibt es auch ja, namenlose Propheten, ja, die wir so nicht kennen. Und da muss man unterscheiden. Warum muss man unterscheiden? Wir lesen im Epheser Kapitel 2, Vers 20, wir sind erbaut, ja, Epheser 2, 20, wir sind erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Kennt ihr dieses Bibelwort? Wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Erbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Welche Propheten werden hier gemeint? Ganz eindeutig die Schriftpropheten. Ja? Und die Apostel, die auch das Neue Testament, die Lehre der Gemeinde, ja, das Fundament der Glaubenslehre gelegt haben. Und die Apostel, die haben das Alte Testament genommen, die Prophetenbücher genommen, haben sie auf Jesus Christus ausgelegt mit der Offenbarung, die Gott ihnen gegeben hat. Ja? Und haben die Lehre der Gemeinde gelegt. Deshalb, Schriftpropheten, das sind diejenigen, auf deren Grundlage wir stehen. Aber darüber hinaus gibt es das Prophetenamt. Ja? Ein Beispiel aus dem Neuen Testament finden wir vor Apostelgeschichte 11, Vers 28. Warum erwähne ich das? Weil die prophetische Rede sich von dem Apostelamt unterscheidet. Der prophetisch Redende hat eine andere Aufgabe, andere Zielrichtung, wenn er im Namen Gottes spricht. Darauf werden wir gleich kommen. Aber lass uns erstmal das Apostelamt uns näher anschauen. Das Apostelamt finden wir ja erwähnt in Epheser Kapitel 4. Wir kennen noch die Formel, 2 mal 4 ist? Nein. 2 mal 12 ist was? 1. Korinther 12 und Römer 12, dort finden wir die Geistesgaben. Und 2 mal 4 ist wo? 1. Petrus 4 und Epheser 4. Und in Epheser 4 wird der fünffältige Dienst erwähnt. Und darunter, er hat einige eingesetzt, ja, als Propheten heißt es da. Und das sind die Propheten, glaube ich, ganz fest daran, die auch heute dienen können. Aber es sind noch nicht die prophetisch Redende, von denen Apostel Paulus in 1. Korinther 12 und auch 14 spricht. Ein Prophetenamt. Lass uns mal gemeinsam schauen, wie ein Prophet wirkt. Das finden wir vor in Apostelgeschichte Kapitel 11. Apostelgeschichte Kapitel 11, ab Vers 28. Und dort heißt es, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Und dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Ja, ein Prophet spricht über die Zukunft. Er kann natürlich auch über die Vergangenheit, über die Gegenwart, aber auch über die Zukunft sprechen. Jesus sagte irgendwann mal, dass der Geist kommen wird und er wird euch zeigen, was in der Zukunft kommen wird. Das ist das Amt des Apostels, des Propheten, entschuldigt mich. Ja? Er kann aus der Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft Dinge offenbaren. Und hier hat Agabus die Zukunft so gesehen vorhergesagt und gesagt, dass eine große Hungersnot über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und es heißt offensichtlich, dass sich das erfüllt hat unter dem Kaiser Claudius. Wenn wir einige Kapitel weiterschauen, 10 Kapitel, besser gesagt, das ist Kapitel 21 in der Apostelgeschichte, da begegnet uns dieser Agabus noch einmal. Ja, der Prophet Agabus begegnet uns dann noch einmal und dort begegnen uns prophetisch Redende. Und hier sehen wir und bemerken wir schon den Unterschied. Ja. Lass uns mal diese Bibelstelle lesen, Kapitel 21, ab Vers 8. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Also wir, damit meint Apostel Paulus sich und seine Gefolgsleute. Wir zogen weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Ja, 5 Ämter, die finden wir vor, Epheser Kapitel 4, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten. Ja, auch hier sagen einige, ja, es gibt nur die Lehrer und Hirten. Heute, die anderen Ämter sind ausgestorben. Ich persönlich glaube nicht, weil es keinen Grund zu dieser Annahme gibt, kein Bibelwort zu dieser Annahme gibt. Wenn wir diese Unterscheidung treffen, ja, diese Ebenen, von denen ich gerade spreche. Und hier heißt es, ja, dass Philippus einer der Evangelisten war, ja, von den 7. Und er hatte, Vers 9, 4 Töchter, die waren Jungfrauen und sie prophezeiten. Sie waren prophetisch Redende. Apostel Paulus kommt in das Haus eines Gottesmannes offensichtlich, ja, und seine Töchter sind geisterfüllt und sind prophetisch redend. 4 Töchter, ja, haben die Gabe der prophetischen Rede. Aber Gott spricht nicht durch diese 4 Prophezeiende zu Apostel Paulus, wie wir lesen, sondern er beauftragt den Agabus aus Kapitel 11, ja, der schon vorher eine Hungersnot vorhergesagt hat und die exakt eintraf, ja, diesen Propheten beauftragt Gott, zu Philippus zu gehen, zu dem Evangelisten, und Paulus zu prophezeien. Die Frage, die sich stellt, ja, ist natürlich, warum konnte Gott die 4 Töchter nicht gebrauchen von Philippus? Warum musste er den Agabus beauftragen von irgendwoher, dass er sich auf den Weg... Es sind unterschiedliche Qualitäten der Prophetie, der Exaktheit der Botschaft, ja, und ein Prophetenamt, es ist exakter, es ist intensiver, es ist qualitativer, es kann aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dir etwas sagen. Und der Prophezeiende, werden wir gleich sehen, hat eine andere Zielrichtung. Und hier heißt es, und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab, der Agabus aus Kapitel 11. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus, band sich die Füße und Hände. Ja, gib mal deinen Gürtel. Nein. Ja, man muss sich das bildlich vorstellen, so haben die Propheten auch oft in Zeichenhandlungen, ja, in Zeichenhandlungen gehandelt. Prophetische Botschaften oder die Propheten, wie sie gehandelt haben, liebe Brüder und Schwestern, da sage ich mir oft, Gott, bitte das nicht mit mir. Sende mich nicht in dieser Weise. Jesaja musste gemäß Gottes Wort 3,5 Jahre nackt unter den Israeliten gehen. Als Zeichen dessen, dass die Israeliten gefangen genommen werden und nackt, ja, erbärmlich, hungernd, als Gefangene weggeführt werden von ihren Feinden. Und 3,5 Jahre ging er, lesen wir in der Bibel, nackt unter dem Volk Israel, ja, als Auftrag von Gott empfangen und Zeichenhandlung. Ein anderer Prophet musste jahrelang auf einer Seite liegen, mit seinem Kot Essen kochen, als Feuer machen, Dinge, die für uns oft unbegreiflich sind, warum Gott, ja, das zu ihnen gesagt hat. Aber wir lesen in Hebräer Kapitel 1, Vers 1, Gott hat vielfach auf vielerlei Weise zu dem Volk gesprochen und in der letzten Zeit durch den Sohn. Das heißt, Gott wusste schon nicht mehr, wie er zu dem Volk reden sollte, um das Herz zu erreichen dieses Volkes. Und er hat zu Mitteln gegriffen, die radikal sind. Ja, nicht so wie bei der letzten Generation, das ist noch harmlos. Ja, die sich da festkleben auf den Straßen. Ja, sie versuchen ja auch Aufmerksamkeit zu erregen, ja, irgendwie, damit die Menschen aufmerksam werden auf das Thema Klima und Co. Ja? Aber Gott wollte das Herz des Volkes erreichen. Da ging es um mehr. Ja? Da ging es um die Ewigkeit. Ja? Und er wollte seine Kinder irgendwie erreichen und hat von den Propheten Dinge gefordert, ja? Wo man heute denkt, Herr, wie kannst du so etwas fordern? Dem einen Propheten hat er als Auftrag gegeben, geh hin in das Hurenhaus, nimm dort eine Frau und heirate sie. Und dann hat er mit ihr Kinder gezeugt und Gott sagte, nenn dieses Kind so und so und dieses Kind so und so. Und das waren keine schönen Namen, glaubt es mir. Und sagte, genauso wird es sein mit meinem Volk. Also ein Prophet hat andere Methoden. Er spricht anders, ja, in das Leben, in das Herz der Menschen und des Volkes Gottes hinein. Und hier kam der Prophet Agabus. Er kam zu Apostel Paulus und sagte, gib mir deinen Gürtel. Apostel Paulus gürtete sich ab, gab sie ihm und er sagte, jetzt gib mir deine Hände, halt sie bitte so. Apostel Paulus hält die Hände, er fesselt ihn mit seinem eigenen Gürtel und dann, hier heißt es, und er band sich die Füße und Hände damit. Ich weiß nicht, wie hat er mehrere Gürtel gehabt oder einen langen Gürtel, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Hände und Füße wurden damit gebunden, heißt es hier Vers 11. Und dann sagte, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die anderen aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, der Prophet gibt eine Botschaft und die anderen beginnen darüber zu urteilen, aber falsch zu urteilen. Er sagt, genauso wird es mit dir passieren in Jerusalem. Mehr war dort nicht gesagt. Aber wir lesen aus der Apostelgeschichte, diese prophetische Rede zu Apostel Paulus war nicht ein einziges Mal, dass Gott sagt, man wird dich in Jerusalem gefangen nehmen. Sondern wiederholt sprach der Heilige Geist. Und Apostel Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich weiß, dass mir das passiert, der Heilige Geist bereitet mich vor, dass das passiert, dass ich mich füllen lasse, ja, und ich will vor den Kaiser. Ich will ihm das Evangelium bringen. Eine ganz andere Auslegung der Prophetie, wie die Menschen um ihn herum das aufgenommen und ausgelegt haben, ja. Aber das ist der Dienst eines Apostels, ja. Er hat einige, heißt es in Epheser 4, Vers 11, eingesetzt als Propheten, ja. Und dieser Dienst eines Propheten, den könnt ihr euch ja einfach durchstudieren im Alten Testament, wie aber auch vereinzelt im Neuen Testament, erhebt sich ab von den prophetisch redenden Töchtern, ja, die Philippus hier hatte. Was sind die prophetisch Redende? Die prophetisch Redende, es ist vielleicht auch eine Folge von dem Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt. Der prophetische Geist. Gottes Geist ist ein prophetischer Geist. Das heißt, wenn der Heilige Geist in dir lebt, kann er dich auch gebrauchen. Aber die prophetische Rede ist eine besondere Gabe, die er einzelnen Christen schenkt und gibt. Das lesen wir in 1. Korinther 12. Dem einen, ja, wird gegeben prophetische Rede. Und dann heißt es ja auch in Kapitel 14, und das ist das Interessante, dass der prophetischen Rede im Neuen Testament ein ganzes Kapitel gewidmet wird. Kapitel 14. Keiner anderen Gabe wird so viel Platz eingeräumt wie der prophetisch Redenden. Ja, das ist Kapitel 14. Warum? Weil diese Gabe ganz, ganz konkret die Gemeinde aufbaut. Wenn ein Prophet zu dir kommt, wenn ein prophetisch Redender zu dir kommt, ja, hat er ja dieses eine Ziel, Vers 3, wer prophetisch redet, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Ja, Erbauung, Oikodomeo steht hier im Griechischen, so wie man ein Haus baut, ja. Dieser Begriff kommt aus dem Hausbau, so wird auch durch die prophetische Rede dein Glaube, ja, deine Beziehung zu Gott auferbaut. Das sollte die prophetische Rede als Ziel haben, nicht deinen Glauben zerstören. Ja. Wenn ein Prophet zu dir kommt und du am Ende vom Glauben abfällst, dann ist es ein falscher Prophet, glaub es mir, nur nicht von Gott. Sondern der Prophet Gottes oder der prophetisch Redende, er wird unbedingt deinen Glauben aufbauen, so dass du näher zu Jesus kommen wirst. Näher zu Gott kommen wirst. Zur Erbauung, dann heißt es zur Ermahnung, Vers 3. Ja. Ermahnung klingt für uns, ja, besonders aus dem russischsprachigen Kontext, oft, dass man ganz, ganz streng hineinspricht. Auch das kann der Heilige Geist. Ja, das lesen wir im Buch der Offenbarung, dass er zu Einzelnen ganz streng gesprochen hat. Ja, aber hier wird das Wort Paraklesis gebraucht. Kennt ihr das Wort Paraklesis? Parakletos, kommt euch das bekannt vor? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird ja übersetzt ganz unterschiedlich in der Luther-Übersetzung. Mal wird er der Tröster übersetzt, mal wird er als Beistand übersetzt. Eigentlich ist es ein und derselbe Begriff, nicht eigentlich, sondern es ist immer ein und derselbe Begriff, der dort verwendet wird. Parakletos, einer, der dir zur Seite steht, dein Beistand. Und er wird natürlich an der einen Stelle Eltern. Ja? Wer, gibt es hier Eltern unter uns? Heb mal kurz die Hand, Väter und Mütter. Ihr seid solche Beistände für eure Kinder. Ja? So, und irgendwann mal sagt die Mutter, jetzt schlaf doch nicht. Ja? Was träumst du vor dich hin? Mach schnell deine Sachen, komm. Ja, pack schnell deine Schulaufgaben zusammen, vergiss sie nicht, jetzt Tasche packen, nicht abends um 11. Ja, wo dir dann noch irgendwie in den Sinn kommt, dass du noch das und das und das machen musst. Das war jetzt keine prophetische Rede, sondern Tatsache. Ja? So, aber die Eltern, sie sind solche Beistände. Ja? Und ein Elternteil, glaubt es mir, ja, es tut alles für das Kind, damit das Kind weiterkommt. Ist es nicht so? Ja, es wird an der einen oder anderen Seite das Kind schützen, aber auf der anderen Seite wird es sagen, so, jetzt ist Schluss, du musst jetzt, ja, hör auf, dich so hängen zu lassen, jetzt steh auf und geh, ja. Und genauso wird auch der Heilige Geist an der einen Stelle vielleicht kommen und sagen, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja? So wie eine Mama das kann. Ich liebe dich. Trösten, Trost ist eins der Ziele der prophetischen Rede. An einer Stelle trösten, an der anderen Stelle auf den Tisch mal hauen und sagen, du musst nach vorne schauen, lass dich nicht so hängen. Ja? Jetzt musst du mal die Gebetsstunde besuchen, jetzt musst du mal einen Fastentag einlegen, jetzt musst du mal die Bibel in diesem Jahr durchlesen, weil ich mit dir Gemeinschaft haben möchte. Ja, und Gott spricht durch prophetisch Redende. Er hat dieses Ziel. Prophetisch Redende, heißt, sagt Apostel Paulus hier, ja, der prophetisch Redende hat dieses Ziel: Erbauung, Ermahnung und Trost. Und das ist ein anderes Amt als das des Propheten, entschuldigt mich. Prophetisch Redende haben eine andere Qualität, eine andere Ebene als das Prophetenamt. So, ja. Also, es gibt die Schriftpropheten, die Gott ganz, ganz konkret bestimmt hat, ja, diese Botschaft niederzuschreiben, und sie hat sich durchgesetzt und sie ist in die Bibel hineingekommen. Ja? Und Johannes sagt in den letzten Versen seines Buches, im Buch der Offenbarung, wer diesem Buch etwas hinzufügt, ja, oder wegnimmt, ja, bei dem wird auch der Anteil in der Ewigkeit weggenommen werden, ein Anteil des ewigen Lebens und Co. Ja? Deshalb, es ist abgeschlossen, das ist die eine Ebene, die Schriftpropheten. Das Apostelamt wird Einzelnen verliehen, genauso wie nicht jeder Hirte, Pastor werden sollte, ja, oder Evangelist ist, ja, oder Apostel, Prophet, ja. Es wird Einzelnen gegeben, das ist der fünffältige Dienst, aber prophetische Rede, wie heißt es da von Apostel Paulus? Wir lesen das Kapitel mal durch. Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für oder zu Menschen, sondern für zu Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er lege es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Ja? Zielrichtung ist hier die Erbauung. Und wenn man von der Erbauung spricht, ist die prophetische Rede, ja, steht sie höher, weil sie erbaut. Ja? Bis hierhin erstmal. Ja? Wenn wir weiterlesen, finden wir, wie auch jetzt angedeutet schon, die Zungenrede wieder. Achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, in diesem Kontext wird die Zungenrede im Kontext der prophetischen Rede betrachtet. Im Kontext der prophetischen Rede betrachtet. Das heißt, Apostel Paulus sagt, wenn du Zungen redest, dann bitte mit Auslegung, damit die Gemeinde erbaut werde. Das heißt, prophetische Rede geschieht hier in Kapitel 14 zu Menschen. Aber wir haben gelesen, auch in den Versen davor, Zungenrede kann auch zu Gott gesprochen werden. Und braucht Gott eine Auslegung unserer Zungenrede, Christian? Er versteht wahrscheinlich nicht alle Sprachen. Ja, wir müssen Gott unsere Zungenrede auslegen. Glaub es mir, Gott spricht mehr Sprachen, als du dir denken kannst. Und er versteht alle Sprachen. Ja, er hat die Sprachen auf die Erde gesandt, als der Mensch überheblich wurde. Ist es nicht so? Ja, und er versteht jede Sprache. Das heißt, wenn du zu Gott betest, brauchst du keine Auslegung. Die Auslegung kommt nur dann ins Spiel, wenn du zur Gemeinde in der Zungenrede sprichst. Da wird die Auslegung notwendig. Und die Zungenrede ist in Kapitel 14 im Kontext der prophetischen Rede zu betrachten. Ja, das heißt, wo man zu den Menschen spricht. Und Apostel Paulus sagt immer wieder, wir können gleich uns einige Bibelstellen anschauen, ja, Auslegung, bitte Auslegung, sonst erbaut es nicht die Gemeinde. Es muss die Gemeinde erbauen. Die Gemeinde muss verstehen, Ja, warum du oder was du zu ihr gesagt hast. Wenn das nicht geschieht, dann bete zu Gott. Ja, und Gott wird dich verstehen und hören. Schriftpropheten, das Prophetenamt und die prophetische Rede. Von der prophetischen Rede, ja, spricht Apostel Paulus in der Form, dass er sagt und sich wünscht, dass die Gemeinde danach strebt, so wie auch nach allen anderen Geistesgaben, strebt nach den Geistesgaben. Am allermeisten bemüht euch ja um die prophetische Rede, damit die Gemeinde und alle erbaut werden. Wenn wir weiter lesen würden, ja, die Gabe der Prophetie allgemein, ja, kann man sagen, hat zwei Aspekte. Das eine ist, wir sollten die prophetische Rede nicht verachten, wir sollten sie wertschätzen. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 19 bis 20, 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 19 bis 20, da heißt es wie folgt: Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ja, das eine ist, prophetische Rede wertschätzen, ja, weil wenn ich jemanden wertschätze, ich weiß nicht, diesen Bruder, habe ich dich schon mal gesehen? Nein, wahrscheinlich nicht, ja. Wenn ich ihn wertschätze, dass er gekommen ist, ja, wird er gerne hier hinkommen, ja. Wenn ich ihn aber dämpfe und sage, ist nicht gut, dass du da bist, ja, und eigentlich nicht seine Gegenwart, Präsenz nicht wertschätze, wird er sich irgendwann mal verabschieden. Ist es nicht so? Ja, du bist herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und hier heißt es in Bezug auf den Heiligen Geist, auf die Gabe, ja, wenn ich die Gabe nicht wertschätze, wenn ich eigentlich nichts mit der Gabe zu tun haben möchte, sie nicht zulasse, dass sie wirkt in der Gemeinde, wird sie auch nicht wirken. Ja? Deshalb heißt es, den Geist dämpft nicht, ja? Prophetische Rede verachtet nicht. Warum? Wann verachten wir Dinge? Wann beginnen wir Dinge zu verachten, liebe Brüder und Schwestern? Entweder sind sie uns zu gering, dass wir denken, was ist das schon, was er da gesagt hat. Ja? Oder wir verstehen den Wert dieser Dinge nicht. Ja? Wenn ich irgendwie zu Victor komme und er da Gemälde an der Wand hängen hat und ich sage, meine Tochter hat mit 3 Jahren besser gemalt als dieses Gemälde von irgendeinem bekannten Maler. Aber warum verachte ich dieses Bild? Weil ich den Wert dieses Bildes nicht kenne. Ja, entweder ist es so, dass es in unseren Augen gering ist, und achtet mal, in der Bibel heißt es immer wieder, das, was in den Augen der Menschen hoch ist, ist bei Gott. Und was in den Augen der Menschen, was in den Augen Gottes, ja, hoch ist, ist bei den Menschen oft. Ja, wir schätzen bestimmte Dinge sehr gering ein, aber bei Gott haben sie unglaublichen Stellenwert. Ja, das sagt die Bibel. Und prophetische Rede sollte wertgeschätzt werden, ja, verachtet sie nicht, strebt danach am allermeisten, ja, dass ihr prophetisch redet, Vers 39, ja, 1. Korinther 14, Vers 39, wenn man das Kapitel weiterliest, bemüht euch um die prophetische Rede, sagt Apostel Paulus. Gott möchte, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufgeben. Ja? Ich erinnere mich an ein Beispiel von Ingolf Elsel, als er über Prophetie gelehrt hat in seiner Gemeinde. Und da war ein junges Mädchen, was sich vor kurzem bekehrt hatte in der Gemeinde. Und als er nach solch einem Gottesdienst dann einfach Raum gegeben hat, wer hat während des Gebetes vielleicht einen prophetischen Eindruck gehabt, ein Wort empfangen vom Heiligen Geist, der komme doch nach vorne und gebe es weiter. Und dieses junge Mädchen kam nach vorne. Und er fragte sie, was hat denn der Heilige Geist dir gesagt, was du jetzt der Gemeinde mitteilen möchtest? Und sie sagte, eigentlich nur drei Worte. Ich habe sie so stark in meinem Inneren, im Herzen auf einmal gehabt, Jesus liebt dich. Und er als langjähriger, erfahrener Pastor und Präses der BFP-Gemeinden, Pfingstgemeinden, hat innerlich gelächelt, so sagte er, und sagte, gib es weiter. Es ist ein gutes Wort. Sie sagte es weiter, ja, hat diesen Eindruck weitergegeben. In der Woche bekommt er einen Anruf, ein Mann meldet sich, unbekannt für ihn, und sagt, ich möchte gerne ein Gespräch mit Ihnen haben. Er kommt in die Seelsorge und schüttelt sein Herz aus. Er sagte, ich war sonntags im Gottesdienst. Wissen Sie, ich habe Ihre Gemeinde noch nie besucht. Eigentlich ist der Hintergrund der: Meine Frau hat mich vor ein paar Monaten jetzt verlassen. Meine Familie ist zu Bruch gegangen. Ich habe jetzt gerade eine Kündigung auf meinem Schreibtisch liegen und hat einige Sachen aufgezählt, Misserfolge in seinem Leben. Und er sagte, ich habe alles geregelt gehabt, ich habe mir eine Pulle Tabletten besorgt, ich wollte aus dem Leben gehen, ich habe keinen Sinn mehr für mein Leben gesehen. Und als ich dann so saß und diese Ampullentabletten angeschaut habe, kam mir auf einmal der Gedanke, geh doch mal sonntags in diese Gemeinde, die da um die Ecke bei dir ist. Und dann kam mir ein weiterer Gedanke, Gott, wenn es dich wirklich gibt und ich dir nicht egal bin, dann möchte ich, dass du an diesem Gottesdienst zu mir sagst, ich liebe dich. Und er kommt in den Gottesdienst und dieses Mädchen hat diesen Eindruck und sagt, es gibt hier einen Menschen, zu dem sagt Jesus, Jesus liebt dich. Und er sagte, mein ganzes Leben hat sich verändert. Er kam, hat sich bekehrt und wurde Christ dadurch. Was in den Augen der Menschen oft gering ist, ist bei Gott groß. Wir wissen nicht, welcher Situation wir uns befinden. Wir wissen auch als prophetisch Redende nicht, in welcher Situation wir uns befinden gerade. Aber Gottes Geist weiß es. Ja? Und er spricht. Für die Umstehenden sehr gering vielleicht geachtet. Was macht der Jesaja da? Und wir lesen ja nicht umsonst, liebe Brüder und Schwestern, im Hebräerbrief, wir lesen nicht umsonst, dass die Glaubenshelden, die geisterfüllten Männer und Frauen von ihrem Volk verachtet wurden, geschlagen wurden, ausgepeitscht wurden. Warum wurde Jesus als nichts geachtet? Man hat seinen Wert nicht erkannt. Man hat die Kraft Gottes Präsenz in ihm nicht gesehen und deshalb wurde er ans Kreuz genagelt. Prophetische Rede. Sie bedarf der Wertschätzung, sie bedarf natürlich auch der Prüfung. Es heißt hier in 1. Korinther Kapitel 14, ja, lasst von den Propheten 2, 3 reden, das ist Vers 29, die anderen lasst darüber urteilen. Ja. Prophetische Rede bedarf auch der Prüfung. Wir haben ja auch im 1. Thessalonicher gelesen, ja, den Geist dämmt nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Wie heißt es dann weiter? Prüfet alles und das Gute behaltet. Ja, warum sollten wir prüfen? Wisst ihr, Gott hat auf dieser Erde nur irdene Gefäße. Er hat keine himmlischen Gefäße auf dieser Erde. Das heißt, er sendet seine Botschaft zu den Menschen durch Menschen. Und die Menschen sind irdene Gefäße. Ton, Erde, Holz, ich weiß es nicht, was für ein Gefäß ich bin in Gottes Augen. Aber das spielt auch keine Rolle. Das Wichtige ist, womit dieses Gefäß gefüllt ist, liebe Brüder und Schwestern. Ob es der Heilige Geist ist oder die Welt, der Geist dieser Welt. Ob es Liebe ist oder Hass. Ja? Es hängt davon ab, womit mein Gefäß gefüllt ist. Und Gott hat irdene Gefäße. Und ich weiß nicht, hast du schon mal Wasser getrunken? Frisches Wasser, lebendiges Wasser aus einem Gartenschlauch? Wonach schmeckt das Wasser? Ein bisschen nach Schlauch. Aber warum? Das Wasser ist doch gut. Falls das jemand noch nicht gemacht hat und die prophetische Rede verstehen möchte, trinkt, wenn ihr heute nach Hause kommt, Wasser, lebendiges, frisches Wasser aus dem Gartenschlauch. Es wird euren Durst stillen, glaubt es mir, aber es wird auch ein bisschen nach Gummi schmecken, nach Mensch schmecken. Nach einer Wortwahl, ja, einige sagen und regen sich auf, wie kann das sein? Der prophetisch Redende hat grammatisch falsch gesprochen. Gott spricht doch nicht grammatisch falsch. Doch, es ist ein irdenes Gefäß. Ja, und es schmeckt ein bisschen nach Gartenschlauch. Aber die Botschaft, Halleluja, die muss von Gott kommen. Die Botschaft. Und wenn ich sage, Jesus liebt dich oder Jesus dich liebt, ist es doch egal, oder nicht? Die Botschaft. Ja? Und das ist der prophetische Redner. Es muss dich erbauen, es muss dich aufbauen, es muss dich näher zu Gott bringen. Und wenn das geschieht, hat die prophetische Gabe ihr Ziel erfüllt. Und nochmals, liebe Brüder und Schwestern, warum sage ich das? Warum sage ich das? Ich könnte das auch beim Apostelamt genauso, den Jona, ja, er ist ein Schriftprophet gewesen, als Beispiel anführen. Was ist mit Jona gewesen? Gott hat ihm eine ganz klare Botschaft gegeben, geh hin nach Ninive und sag was? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr in 40 Tagen alle weg sein. Hat Gott zu ihm das gesagt? Nein. Wir lesen, ja, Ich glaube, dass Gott das ihm gesagt hat, ja. Aber wir lesen, dass Jona nach Ninive kam und sagte, ihr werdet in 40 Tagen alle Mucksmäuschen tot sein. Und er sagte ihnen diese Botschaft, haut sie einfach so rein. Erstmal wollte er überhaupt da nicht hingehen, war ungehorsam, gerade in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Tarsus abgehauen. Gott schickt einen Sturm. Ja, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Ja, irgendwann mal sagt er, okay, Herr, ja, ich bin bereit. Ja, ich spring aus dem Auto, fang mich auf. Ein Fisch, großer Fisch kommt, verschluckt ihn und er wird per Taxi nach Ninive gebracht. 3 Tage im Bauch des Fisches und dann beginnt er zu predigen. Gott wird euch vernichten wegen eurer Schuld und eurer Sünde. Und das Volk von Ninive hört diese Botschaft, glaubt dieser Botschaft. Ein Fasten, 3-tägiges Fasten wird eingelegt, ob Rind, ob Kind, ob alt, ob jung. Keiner isst, keiner trinkt, alle schütten sich nur Staub über die Häupter und tun Buße vor Gott. Und Gott sagt dann, und Jona, das ist ja das, was für ein geisterfüllter Mann er war. Er setzt sich auf den Berg und schaut zu. Mal sehen, was für ein Spektakel sich hier bieten wird, wenn Gott Feuer vom Himmel schickt auf Ninive. Und setzt sich unter einen Strauch. Und Gott schaut diesen Jona an und sagt, boah, ich könnte ihn... Und schickt einen kleinen Würmchen, ja, der einfach dieses Baum oder Strauch, wie auch immer, anbeißt, damit die Sonne ihn ein bisschen durchleuchtet mit dem Licht. Ja, und er regt sich furchtbar auf über diesen Strauch, der jetzt eingegangen ist. Und Gott sagt, du regst dich auf wegen diesem Strauch. Und ich, mir sollte es nicht wehtun, wenn Tausende von Menschen und Tieren, jung und alt, umkommen sollen, sollte ich mich da nicht darüber aufregen. Schau mal, sie tun Buße. Und Jona hat sich, warum hat er sich aufgeregt? Er hat sich auch darüber aufgeregt. Lest mal die 4 Kapitel Jona. Ganz spannend. Ein ungeistlicher Prophet. Ein ungeistlicher Prophet. Aber durch ihn hat Gott gesprochen. Ja, und deshalb Begabung, deshalb ist es so, deshalb sage ich, irdene Gefäße, liebe Brüder und Schwestern, nicht jeder, der in Gaben dient, ist vorbildlich. Nicht jeder. Ich könnte Salomo hier nennen. Ja? Wie viele Frauen hat er gehabt? Sagt Carolina, 1000 Frauen, 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. Hat er Silber und Gold gehabt? Hat er. Wenn man das Königsgesetz im Buch Mose liest, heißt es dort nicht viele Frauen, nicht Gold und nicht viele Pferde. Er hatte von allem alle Gesetze übertreten. Ein Mann, der die Gabe der Weisheit besaß, liebe Brüder und Schwestern. Und nicht nur das, er hat für seine Frauen, heißt es da, angefangen Tempel zu bauen, für ihre Baalskulte, für ihre Götzen und dergleichen, mit dem Material, mit seinem Silber und Gold. War er vorbildlich? Nein. Bitte nicht nachmachen. Ich könnte Simson hier anführen, auch ein Geistbegabter. Bitte nicht nachmachen, aber es waren Geistbegabte, deshalb heißt es Charismen, Gnadengaben, nicht Verdienstmedaillen, Gnadengaben. Deshalb prüfet alles, das Gute behaltet. Ja? Prüfet alles, das Gute behaltet, es sind irdene Gefäße. Und es kann vielleicht sein, dass du in deinem Leben auf irdene Gefäße getroffen bist, die dir prophezeit haben, vielleicht nicht in Liebe, nicht aus Liebe prophezeit haben, wo du dann gesagt hast nachhinein, mit diesen Pfingstlern will ich nichts zu tun haben, mit diesen Charismatikern will ich nichts zu tun, dann habe ich mir die Finger verbrannt. Bitte. Mag sein, dass du es gehabt hast, ja, dass du die Finger verbrannt hast. Bitte, es ist nicht die Gabe, wie wir schon gelesen haben in 1. Korinther Kapitel 13, es ist nicht die Gabe, die ihren Wert verliert. Die Gabe ist nach wie vor wertvoll. Wenn ich dir 1000 Euro gebe, aber nicht aus Liebe, wirst du sie annehmen oder nicht? Nein, warum nicht? Also ich würde sie annehmen. Ich sage, ist okay, brauchst es auch nicht in Liebe zu geben, aber die 1000 Euro nehme ich gerne an. Die Gabe selber verliert nicht ihren Wert. Die 1000 Euro verlieren nicht ihren Wert. Aber für denjenigen, der sie gibt, der hat ein Problem. Salomo, Simson, Jona, sie hatten ein Problem mit Gott. Und sie werden, ich weiß nicht, wo sie sind, ich weiß nicht, ob ich sie dort treffe. Ich hoffe, dass sie Buße getan haben. Simson lesen wir. Er hat Buße getan. Ja. Von den anderen Salomo weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie im Himmel treffe. Ich hoffe es. Ja. Es sind irdene Gefäße gewesen. Und wir wissen, ja, wenn wir die Bücher Salomos lesen, war der Weisheit drinne? War Weisheit drinne. Viel Weisheit ist da drinne in seinen Büchern. Ob du Sprüche liest, ob du liest seine Geschichten, da war Gottes Weisheit mit im Spiel. Und es ist ja nicht so, wenn er sich von Gott abgewandt hat, dass wir dann sagen, die Bücher schmeiße ich jetzt aus der Bibel raus oder die Seiten trenne ich jetzt raus. Nein, sondern wir schätzen die Gabe und sagen, das war von Gott. Aber so wie er gelebt hat, nein, war nicht von Gott. Amen. Die Gabe der Zungenrede. Wir müssten eigentlich jetzt schon Schluss machen von der Zeit her. Was ist die Gabe der Zungenrede? Es ist eine Gabe, die über die Gabe der Zungenrede hinausgeht, die wir bei der Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Bei der Taufe des Heiligen Geistes, ich in 2, 3 Sätzen, bei der Taufe des Heiligen Geistes, Adele hat heute den Text gelesen aus Apostelgeschichte 2. Wo der Heilige Geist über die Jünger kam, nicht nur über die Apostel, sondern über alle, die dort versammelt waren, lesen wir. Sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und begannen in neuen Zungen zu sprechen, so wie Gott oder wie der Heilige Geist es ihnen ausgab. Bei der Taufe im Heiligen Geist bekommen wir eine Gebetssprache, in der wir mit neuen Zungen zu Gott reden und sprechen und beten. Achtet in 1. Korinther 14 darauf. Auf diese Unterscheidung, ja, ein Vers, Vers 21, 1. Korinther 14, Vers 21, dort heißt es, ja, im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Und dann, darum heißt es, darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Hier heißt es offensichtlich, dass es prophetische Rede ist, eine Erfüllung, ja, was an Pfingsten geschehen ist, Gott hat begonnen, zum Volk in fremden Sprachen zu reden. Ja? Und normalerweise ist es anders als das, was Apostel Paulus in Vers 2 dieses Kapitels sagt. Wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Und Vers 21, da redet Gott zu den Menschen durch die Zungenrede. Achtet mal auf diese Unterscheidung, Kapitel 14. Wenn wir zu Gott reden, bei der Taufe im Heiligen Geist bekommen wir diese Gabe, in neuen Zungen zu Gott zu reden. Aber es ist nicht diese Gabe der Zungenrede, von der Apostel Paulus hier spricht, sondern er sagt, das ist noch eine andere Gabe, wenn der Heilige Geist dich erfüllt und du nicht mehr zu Gott, sondern zu Menschen redest in Zungen. Und der Zungenredner, sagt Apostel Paulus, soll dafür beten, dass Gott ihm auch die Auslegung schenkt. Gott versteht alle Sprachen, wie wir schon gehört haben. Er braucht ja nicht eine Auslegung. Er versteht deine Sprache, die du zu ihm redest. Aber wenn du zu den Menschen redest, diese Begabung von Gott hast, zu den Menschen zu reden, ja, solltest du für die Auslegung der Zungen beten. Achtet auch hier bei der Auslegung der Zungen, griechisch emenea glosson. Und die meisten Übersetzungen übersetzen es richtig. Es ist nicht Übersetzung der Zungenrede vom Text her, von der Bibel her, sondern Auslegung. Hermeneia, Theologen unter uns wissen oder kennen Hermeneutik. Hermeneutik, das ist abgeleitet von diesem Begriff Hermeneia, Glossen. Ja, ich lege etwas aus. Als die zwei Emmaus-Jünger unterwegs waren und die ganzen Ereignisse nicht verstanden haben, lesen wir, gesellte sich Jesus zu ihnen. Und was tat er? Er begann, die Schrift auszulegen. Er hat sie zitiert und hat verbunden und hat Offenbarung geschenkt und gesagt, ihr müsst das so und so und so verstehen. Er hat die Schrift ausgelegt, ja. Deshalb Auslegung der Zungenrede kann sein, ja, dass ich einen Satz in Zungen rede und du 10 Sätze brauchst, um das auszulegen. Und einige sagen auch hier, das kann nicht sein, das ist nicht die Gabe der Zungenauslegung. Er hat 10 Sätze gesagt, der Zungenredner einen Satz. Mag sein, es ist Auslegung. Und andersrum ganz genauso. Du kannst in Zungen vielleicht 10 Sätze sagen, aber in deiner Sprache, um das auszulegen, brauchst du vielleicht nur 1, 2 Sätze. Ich möchte ein Beispiel bringen, weil mich das so geprägt hat. Bruder Olonska, und wir werden dann ins Gebet gehen. Bruder Olonska, den habt ihr schon gehört von mir. Ja? Ich mag seine Lehre, so wie er an die Bibel rangeht. Ein geisterfüllter Mensch gewesen. Wir hatten ihn vor ein paar Jahren eingeladen zu uns in die Bibelschule nach Bramsche. Und er hat aus seinem Leben angefangen zu erzählen, wie die Gaben des Geistes bei ihm durchbrachen. Und die Gabe der Zungenrede mit Auslegung, da hat er viele, viele Beispiele erlebt. Selbst persönlich erlebt, nicht vom Hören her, sondern persönlich erlebt. Zwei, drei Beispiele, ganz kurz. Eine Konferenz in der Schweiz, er predigt, betet. Während des Gebetes kommt ein offensichtlicher Bauer auf die Bühne und gibt eine Zungenrede. Der ganze Saal ist still und es folgt keine Auslegung der Zungen. Und Olonska denkt in sich, was soll das? Also es muss schon jemand auslegen. Ja, was ist das? Nach dem Gottesdienst kommt ein älterer Herr nach vorne und beginnt in dieser Sprache zu dem Zungenredner zu sprechen. Er kriegt das mit, der Olonska. Und der sagt, ich verstehe nichts, auf Schweizerdeutsch. Ja? Er sagte, du hast doch in dieser Sprache gesprochen, das ist eine altbabylonische, mittlerweile tote Sprache, aber ich bin Historiker, Professor für diese Sprache, noch als einziger weltweit unterwegs, ich verstehe diese Sprache. Und sie haben zu mir gesprochen, dass ich an Gott glauben soll und mich bekehren soll. Ein anderes Beispiel. Hier bei Pastor Wegert, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, durch Bibel TV und Co., ja, die Arche in Hamburg. Olonska war dort auf einer Konferenz gewesen, ja, und da gab es einen Bruder, der ihn öfters mal auch begleitet hat auf seinen Predigtreisen. Ja, durch den hat Gott oft in Zungen gesprochen und ihm gab auch Gott oft eine Auslegung. Und er kommt auch nach einem Gottesdienst und gibt eine Zungenrede. Und erstmal war es still und derselbe, der Zungenredner, hat keine Auslegung dazu. Und dann kam Pastor Wegert und hat angefangen, diese Zungenrede auszulegen. Gott hat ihm das dann geschenkt. Ja, es war nur eine Zeit so der Stille des Gebetes. Und er kam nach vorne und sagte, hier ist jemand, der sagt, ja, Gott kann keinen Sohn haben. Der sagt, ja, es ist unmöglich, dass Jesus der Gott gewesen ist. Und er beginnt zu ihm in dieser Form zu reden und zu sagen, aber ich sage dir, Gott sagt zu dir, ich habe meinen Sohn gesandt, er ist für dich, für deine Schuld und Sünde gestorben, deshalb nimm dieses Geschenk an. Es kommt ein junger Mann nach vorne und sagt, ich bin afghanischer Student hier in Hamburg. Ich bin Moslem. Und bei uns ist es gang und üblich, das, was sie gesagt haben, dass wir sagen, es gibt keinen Jesus als Sohn Gottes, der Gott ist und der die Menschen rettet von ihrer Schuld und von ihrer Sünde und all diese Dinge. Woher können Sie so gut Afghanisch sprechen? Er sagte, ich kann kein Afghanisch sprechen. Aber er sagte, es wurde doch genau exakt ausgelegt und gesagt, ja, wurde es. Ja? Ein drittes Beispiel, was mich besonders bewegt hat. Bruder Olonska wurde mal nach Kanada eingeladen auf ein Gebetscamp. So traf man sich für ein, zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen war es gewesen, Fasten, Beten, Bibelwort. Und an den Abenden gab es immer Gebetsveranstaltungen, wo man auch für die Taufe des Heiligen Geistes gebetet hat, für die Gaben gebetet hat. An diesem Abend hat Olonska den Abend geleitet und rief dann nach vorne. Es kamen auch Menschen, viele Menschen nach vorne, um für sich beten zu lassen. Und von der Bühne her sieht er einen Menschen, der da im Eingang rein, raus geht. Und das, innerlich, sagt er, habe ich angefangen, diesen Menschen zu verurteilen. Wie kann man während einer Gebetsatmosphäre nur auf einem Gebetscamp als Christ hinkommen, ja, und einfach so das nicht wertschätzen, wenigstens sich hinstellen, wenigstens die Augen schließen, wenn er schon nicht beten möchte, aber einfach rein, rausgehen. Und er sagt, ich habe angefangen, in meinem Herzen diesen Menschen zu verurteilen. Und plötzlich kommt dieser Mann rein in dieses Zelt, kämpft sich durch die Menschenmenge durch, die da gekniet hat vor dem Altar und stellt sich ganz vorne neben dem Altar, neben einem 11-jährigen Mädchen hin. Und als er sich hingekniet hat, dieser Mann, ja, der da rumlief. Als er sich vorne hingekniet hat, in diesem Augenblick erfüllt Gott das 11-jährige Mädchen. Sie waren ursprünglich aus Österreich nach Kanada ausgewandert. Und Gott erfüllt dieses 11-jährige Mädchen und sie beginnt in lettischer Sprache zu diesem Mann, dreht sich um und beginnt in lettischer Sprache zu diesem Mann zu sprechen, in Lettisch. Sie selber kennt diese Sprache nicht, versteht auch nicht, was sie sagt, aber sie beginnt zu diesem Mann in Lettisch zu sprechen. In diesem Augenblick fließen ihm Tränen, er hebt seine Hände auf, wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und beginnt in Zungen zu beten. Und nachdem das Gebet beendet wurde, gab er Zeugnis dieser Mann. Der sagte, wissen Sie, ich bin ein SS-Mann. Ich habe alle Gräuel mit angesehen, was man den Juden und anderen Menschen angetan hat. Ich habe diese Bilder durchgehend vor Augen. Ich bin geflohen aus Deutschland, damit die Justiz mich nicht packt. Und ich finde in meinem Herzen keine Ruhe. Und ich habe mir gesagt, ich werde nie Vergebung vor Gott finden können für das, was ich getan habe. Was ich den Menschen angetan habe, all die Gräuel, die ich gesehen und nicht verhindert habe, sondern selber Teil dieser Gräuel gewesen bin. Und als ich draußen war, während hier gebetet wurde, hörte ich innerlich in meinem Herzen auf einmal ganz klar die Stimme, geh rein, stell dich neben dem Altar, neben diesem Mädchen. Er geht rein, kämpft sich durch, stellt sich neben diesem Mädchen und dieses Mädchen beginnt in Lettisch, in der Sprache, die er sehr gut verstanden hat, er verstand diese Sprache in Lettisch sehr gut, beginnt dieses Mädchen zu ihm zu sagen, du bist der und der. Und beginnt die Taten, die er keinem erzählt hat bis dahin, aufzuziehen, du hast das und das gemacht, das und das gesehen, du hast das und das nicht verhindert. Und jetzt bist du hier und du sagst, es gibt keine Vergebung für mich. Aber ich habe mein Blut für dich vergossen. Ich habe alles getan, damit du gerettet bist. Und heute bist du hier, jetzt nimm dieses Geschenk an. Und in diesem Augenblick sieht er, wie ein Korb sich neigt. Und dann hört er die Stimme, ja, jetzt greif zu. Und er hebt die Hände und in diesem Augenblick bekommt er die Gabe des Heiligen Geistes, in Zungen zu beten. Was meint ihr, liebe Brüder und Schwestern, wie der Saal reagiert hat? Die haben alle geweint. Gott ist ein lebendiger Gott. Und der Heilige Geist hat noch nicht aufgehört zu wirken, Brüder und Schwestern. Deshalb heißt es, lasst uns nicht die Geistesgaben begraben. Lasst uns die prophetische Rede nicht verachten. Lasst uns, so wie Apostel Paulus sagt, danach streben. Schaut mal, das Streben nach Liebe, und die Liebe ist das Höchste, was die Bibel sagt. Das Streben nach Liebe wird in einem Atemzug mit den Geistesgaben und der prophetischen Rede genannt. Strebt nach der Liebe, 1. Korinther 14, 1. Strebt aber nach den Geistesgaben am allermeisten, dass ihr prophetisch redet. Und der Heilige Geist, er hat nicht aufgehört zu wehen. Wenn wir schweigen werden, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir uns nicht danach ausstrecken werden, wird Gott Menschen, die in unseren Augen niedrig sind, ob es jetzt die Afrikaner sind, wer es auch sein mag, wird Gott diese Generation auferwecken, damit sie in Geistesgaben dienen. Und Gott wirkt heute schon in diesen ärmeren Ländern viel stärker, viel mehr als in unseren aufgeklärten, theologisch bis ins Detail alles richtig dargelegten Ländern. Warum? Wir verachten vielleicht etwas. Nein, wir sprechen es nicht aus. Aber in unserem Herzen denken wir, das ist so gering. Und die Menschen, die lesen, die glauben dem und die beten, fasten, streben, eifern und sagen, Herr, ich brauche das, du bist meine letzte Hoffnung. Ich brauche